Am folgenden Tag bezog Johannes sein Kämmerchen bei einer Witwe im Dorfe. Er schnitzte Löffel, aß auf dem Schlosse und machte Botengänge für den gnädigen Herrn. Im Ganzen ging's ihm leidlich. Die Herrschaft war sehr gütig, und Herr von S. unterhielt sich oft lange mit ihm über die Türkei, den österreichischen Dienst und die See. »Der Johannes könnte viel erzählen«, sagte er zu seiner Frau, »wenn er nicht so grundeinfältig wäre.« »Mehr tiefsinnig als einfältig«, versetzte sie. »Ich fürchte immer, er schnappt noch über.« »Ei, bewahre«, antwortete der Baron, »er war sein Leben lang ein Simpel. Simple Leute werden nie verrückt.« Nach einiger Zeit blieb Johannes auf einem Botengange über Gebühr lange aus. Die gute Frau von S. war sehr besorgt um ihn und wollte schon Leute aussenden, als man ihn die Treppe heraufstelzen hörte. »Du bist lange ausgeblieben, Johannes«, sagte sie. »Ich dachte schon, du hättest dich im Brederholz verirrt.« »Ich bin durch den Föhrengrund gegangen.« »Das ist ja ein weiter Umweg. Warum gingst du nicht durchs Brederholz?« Er sah trübe zu ihr auf. »Die Leute sagten mir, der Wald sei gefällt, und jetzt seien so viele Kreuz- und Querwege darin. Da fürchtete ich, nicht wieder hinauszukommen. Ich werde alt und dusselig«, fügte er langsam hinzu. »Sahst du wohl«, sagte Frau von S. nachher zu ihrem Manne, »wie wunderlich und quer er aus den Augen sah?« »Ich sage dir ernst, das nimmt noch ein schlimmes Ende.« Indessen nahte der September heran. Die Felder waren leer, das Laub begann abzufallen, und mancher Hektische fühlte die Schere an seinem Lebensfaden. Auch Johannes schien unter dem Einflusse des nahen Äquinoktikums zu leiden. Die ihn an diesen Tagen sahen, sagen, er habe auffallend verstört ausgesehen und unaufhörlich leise mit sich selber geredet. Was er auch sonst mitunter tat, aber selten. Endlich kam er eines Abends nicht nach Hause. Man dachte, die Herrschaft habe ihn verschickt, am zweiten auch nicht. Am dritten Tage ward seine Hausfrau ängstlich. Sie ging ins Schloss und fragte nach. »Gott bewahre«, sagte der Gutsherr, »ich weiß nichts von ihm, aber geschwind den Jäger gerufen und Förster Wilhelm. Wenn der armselige Krüppel«, setzte er bewegt hinzu, »auch nur in einen trockenen Graben gefallen ist, so kann er nicht wieder heraus. Wer weiß, ob er nicht gar eines von seinen schiefen Beinen gebrochen hat. Nehmt die Hunde mit«, rief er den abziehenden Jägern nach, »und sucht vor allem in den Gräben. Seht in die Steinbrüche«, rief er lauter. Die Jäger kehrten nach einigen Stunden heim. Sie hatten keine Spur gefunden. Herr von S. war in großer Unruhe. »Wenn ich mir denke, dass einer so liegen muss wie ein Stein und kann sich nicht helfen. Aber er kann noch leben. 3 Tage hält's ein Mensch wohl ohne Nahrung aus.« Er machte sich selbst auf den Weg. In allen Häusern wurde nachgefragt, überall in die Hörner geblasen, gerufen, die Hunde zum Suchen angehetzt, umsonst. Ein Kind hatte ihn gesehen, wie er am Rande des Brederholzes saß und an einem Löffel schnitzte. »Er schnitt ihn aber ganz entzwei«, sagte das kleine Mädchen. Das war vor 2 Tagen gewesen. Nachmittags fand sich wieder eine Spur. Abermals ein Kind, das ihn an der anderen Seite des Waldes bemerkt hatte, wo er im Gebüsch gesessen, das Gesicht auf den Knien, als ob er schliefe. Das war noch am vorigen Tage. Es schien, er hatte sich immer um das Brederholz herumgetrieben. »Wenn nur das verdammte Buschwerk nicht so dicht wäre, da kann keine Seele hindurch«, sagte der Gutsherr. Man trieb die Hunde in den jungen Schlag. Man blies und hallote und kehrte endlich missvergnügt heim, als man sich überzeugte, dass die Tiere den ganzen Wald abgesucht hatten. »Lasst nicht nach, lasst nicht nach«, bat Frau von S., »besser ein paar Schritte umsonst, als dass etwas versäumt wird.« Der Baron war fast ebenso beängstigt wie sie. Seine Unruhe trieb ihn sogar nach Johannes Wohnung, obwohl er sicher war, ihn dort nicht zu finden. Er ließ sich die Kammer des Verschollenen aufschließen. Da stand sein Bett noch ungemacht, wie er es verlassen hatte. Dort hing sein guter Rock, den ihm die gnädige Frau aus dem alten Jagdkleide des Herrn hatte machen lassen. Auf dem Tische ein Napf, 6 neue hölzerne Löffel und eine Schachtel. Der Gutsherr öffnete sie. 5 Groschen lagen darin, sauber in Papier gewickelt, und 4 silberne Westenknöpfe. Der Gutsherr betrachtete sie aufmerksam. »Ein Andenken von Mergel«, murmelte er, und trat hinaus, denn ihm ward ganz beengt in dem dumpfen, engen Kämmerchen. Die Nachsuchungen wurden fortgesetzt, bis man sich überzeugt hatte, Johannes sei nicht mehr in der Gegend, wenigstens nicht lebendig. So war er denn zum 2. Mal verschwunden. Ob man ihn wiederfinden würde? Vielleicht einmal nach Jahren seine Knochen in einem trockenen Graben? Ihn lebend wiederzusehen, dazu war wenig Hoffnung. Und jedenfalls nach 28 Jahren gewiss nicht. 14 Tage später kehrte der junge Brandis morgens von einer Besichtigung seines Reviers durch das Brederholz heim. Es war ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heißer Tag. Die Luft zitterte, kein Vogel sang, nur die Raben krächzten langweilig aus den Ästen und hielten ihre offenen Schnäbel der Luft entgegen. Brandis war sehr ermüdet. Bald nahm er seine von der Sonne durchglühte Kappe ab, bald setzte er sich wieder auf. Es war alles gleich unerträglich. Das Arbeiten durch den kniehohen Schlag sehr beschwerlich. Ringsumher kein Baum, außer der Judenbuche. Dahin strebte er denn auch aus allen Kräften und ließ sich todmatt auf das beschattete Moos darunter nieder. Die Kühle zog so angenehm durch seine Glieder, dass er die Augen schloss. »Schändliche Pilze«, murmelte er halb im Schlaf. Es gibt nämlich in jener Gegend eine Art sehr saftiger Pilze, die nur ein paar Tage stehen, dann einfallen und einen unerträglichen Geruch verbreiten. Brandis glaubte, solche unangenehmen Nachbarn zu spüren. Er wandte sich ein paar Mal hin und her, mochte aber doch nicht aufstehen. Sein Hund sprang indessen umher, kratzte am Stamm der Buche und bellte hinauf. »Was hast du da, Bello? Eine Katze?« murmelte Brandis. Er öffnete die Wimper halb, und die Judenschrift fiel ihm ins Auge. Sehr ausgewachsen, aber doch noch ganz kenntlich. Er schloss die Augen wieder. Der Hund fuhr fort zu bellen und legte endlich seinem Herrn die kalte Schnauze ans Gesicht. »Lass mich in Ruhe, was hast du denn?« Hiebei sah Brandis, wie er so auf dem Rücken lag, in die Höhe, sprang dann mit einem Satz auf und wie besessen ins Gestrüpp hinein. Totenbleich kam er auf dem Schlosse an. In der Judenbuche hänge ein Mensch. Er habe die Beine gerade über seinem Gesichte hängen sehen. »Und du hast ihn nicht abgeschnitten, Esel?« rief der Baron. »Herr«, keuchte Brandis, »wenn euer Gnaden da gewesen wäre, so wüssten Sie wohl, dass der Mensch nicht mehr lebt. Ich glaubte anfangs, es seien die Pilze.« Dennoch trieb der Gutsherr zur größten Eile und zog selbst mit hinaus. Sie waren unter der Buche angelangt. »Ich sehe nichts«, sagte Herr von S. »Hierher müssen Sie treten, hierher, an diese Stelle.« Wirklich, dem war so. Der Gutsherr erkannte seine eigenen abgetragenen Schuhe. »Gott, es ist Johannes. Setz die Leiter an. So, nun herunter. Sacht, sacht, lasst ihn nicht fallen.« »Lieber Himmel, die Würmer sind schon dran. Mach dennoch die Schlinge auf und die Halsbinde.« Eine breite Narbe ward sichtbar. Der Gutsherr fuhr zurück. »Mein Gott«, sagte er. Er beugte sich wieder über die Leiche, betrachtete die Narbe mit großer Aufmerksamkeit und schwieg eine Weile in tiefer Erschütterung. Dann wandte er sich zu den Förstern. »Es ist nicht recht, dass der Unschuldige für den Schuldigen leide. Sagt es nur allen Leuten. Der da«, er deutete auf den Toten, »war Friedrich Mergel.« Die Leiche ward auf dem Schindanger verscharrt. Dies hat sich nach allen Hauptumständen wirklich so begeben im September des Jahres 1789. Die hebräische Schrift an dem Baum heißt: Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast.